Das erste, was mir in die Hände geriet, war eine Hose, normal bis zum Knie. Nach unten wurde sie sehr eng und hatte deshalb auf der Seite einen Reißverschluss. Das zweite, was ich griff, war ein blaues Hemd mit einem weißen runden und ziemlich breiten Kragen. Auch daran war vorn ein Reißverschluss anstatt der Knöpfe. Seine Ärmel schienen mir eigenartig. Von der Schulter bis unterhalb des Ellbogens waren sie mit Spitzen und Fransen besetzt. Zum Handgelenk hin wurden sie so eng, dass ich sie kaum über die Hände ziehen konnte. Ich dachte bei mir, dass ich mir nie ein solches Hemd machen lassen würde. Ich musste es aber jetzt anziehen und zog mein neues Kostüm zurecht. Zum Schluss kamen noch eine Art Strumpfhose und absatzlose Schuhe dran. Letztere schienen nicht aus Leder, sondern aus Stoff zu sein. Ich betrachtete mich nun in meiner kompletten Ausrüstung und dachte, gleich geht's der Vorhang auf der Bühne auf und ich erscheine als Clown. Bei diesem Gedanken lachte ich, denn ich stellte mir vor, wie man mich auslachen würde, wenn ich zu Hause so aufkreuzte. Es klopfte, und mein Freund trat ein. Er musterte mich von Kopf bis Fuß und lächelte befriedigt. Er klopfte mir auf die Schulter und nickte bestätigend, ohne etwas zu sagen. Ich fühlte aber, dass er nur zu gern mit mir gesprochen hätte. So standen wir uns also gegenüber, ohne zu sprechen. Ich dachte, wir könnten gute Freunde sein, wenn wir eine Möglichkeit zur Verständigung hätten. Er war von mittlerem Alter und normaler Größe und lächelte immer, was ihn jung erscheinen ließ. Er nahm mich nun am Arm und führte mich höflich aus dem Zimmer. Wir gingen durch den Gang zurück und betraten das zuvor erwähnte große Zimmer, das ich aber fast nicht wiedererkannte, da es nun voller Leute war. Ich konnte nicht unterscheiden, ob es Männer oder Frauen waren, ich war noch sehr beeindruckt von meinem vorhergehenden Spaziergang durch die Straßen. Was ich aber jetzt sah, war noch eindrucksvoller, da stand ein Tisch mit Lehnstühlen, auf denen etwa 15 Personen saßen, fast ebenso viele standen im Zimmer und unterhielten sich angeregt. Das Ganze erschien mir wie ein gackernder Hühnerhof. Bei unserem Eintritt wurde es plötzlich still, alles wandte sich mir zu. Sicher war ich das Thema ihrer Unterhaltung gewesen. Mein Begleiter sprach ein paar Worte, wahrscheinlich wurde ich ihnen vorgestellt. Als er sprach, nickten die anderen. Ein etwas älterer Mann erhob sich nun semikolon, er war mindestens 2 Meter groß und muskulös, aber nicht beleibt. Er hatte ein sehr bleiches Gesicht, das in merkwürdigem Gegensatz zu seinem dunklen, schon etwas gelichtetem Haar stand. Mit meiner Größe von 1,86 m und meinen 80 Kilogramm bin ich mir immer stattlich vorgekommen, aber im Vergleich zu seiner Größe erschien ich mir nun klein. Ein freundliches Lächeln lag um seinen Mund, er trat auf mich zu und sagte zu meiner Verwunderung, indem er auf einen Stuhl zeigte, setzen Sie sich. Er setzte sich neben mich. Gleich zum Anfang möchte ich bemerken, dass die Unterhaltung in deutscher Sprache geführt wurde, es bereitet mir einige Schwierigkeiten, alles ins Portugiesische zu übersetzen. Ich schaute mich genauer um. Unter den Anwesenden befanden sich 3 Frauen, 2 davon schon gesetzteren Alters, die dritte mochte ungefähr 20 Jahre alt sein. Seit meiner Ankunft hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt, eine Frau näher zu betrachten, daher schaute ich mir die 3 genau an. Sie waren nicht hässlich, hatten aber so weiße Gesichter, als ob sie gerade aus einem Krankenhaus entlassen worden wären und einen großen Blutverlust erlitten hätten. Alle anderen waren Männer, ungefähr 20 an der Zahl, und alle waren sehr groß. Meine Musterung der Anwesenden wurde unterbrochen durch die Frage nach meinem Namen und nach weiteren Einzelheiten. Ich sagte, ich heiße Arthur Barrett. Er wiederholte, Arthur Barrett, und buchstabierte meinen Namen. Ich korrigierte ihn. Er fragte weiter, sind Sie Deutscher, oder können Sie nur Deutsch sprechen? Ich bin deutschen Ursprungs, aber schon mein Großvater wanderte nach Brasilien aus, wo er sich mit einer Portugiesin verheiratete. Er sprach ein gut verständliches Deutsch, nur verwendete er manchmal ein C oder K für einen anderen Buchstaben. Ich fragte nun nach seinem Namen, Akokgard, antwortete er. Er sprach seinen Namen langsam und akzentuiert aus, so dass ich ihn sofort verstand. Da er freundlich lächelte, riskierte ich noch einige Fragen. Sind Sie auch Deutscher? Mit sanftem Lächeln sagte er, nein, nein, ich bin Akkadianer. Akkadianer? Fragte ich, ein solches Land kenne ich nicht. Wo liegt es denn? Er sagte mit größter Natürlichkeit, es liegt nicht auf der Erde. Ich schluckte ein paar Mal und fragte, es liegt nicht auf der Erde? Jawohl, das sagte ich. Die Bestätigung beunruhigte mich so sehr, dass ich fürchtete, eine Heulattacke oder etwas Schlimmeres würde mich befallen, umso mehr, als der Mann lächelnd vor mir stand, wie wenn er soeben einen guten Witz erzählt hätte. Ich schüttelte ungläubig den Kopf, dachte angestrengt nach und erwiderte, aber was soll das? Warum bin ich hier und was wollen Sie von mir? Die Anwesenden schienen unserer Unterhaltung aufmerksam zu folgen, aber offenbar verstanden sie nichts davon. Es wurden Getränke angeboten. Alle versahen sich, aber ich wollte nichts nehmen, da ich nicht wusste, ob es mir schmecke. Ich wollte keinesfalls etwas riskieren. Der Mann sagte mir mit ruhiger und teilnahmsvoller Stimme, vor allem möchte ich Ihnen sagen, dass Sie hier keinerlei Gefahren ausgesetzt sind. Sie befinden sich bei einem Volk, das Ihnen freundlich gesinnt ist, ohne Sie näher zu kennen. Ihr Hierherkommen war mehr oder weniger ein Zufall. Was verstehen Sie unter einem Zufall? Nun, wir hatten eigentlich nicht die Absicht, Sie von der Erde hierher mitzunehmen. Als er sagte von der Erde hierher, dachte ich, bin ich wirklich nicht mehr auf der Erde, oder macht sich der Kerl nur über meine Unwissenheit lustig? Mit liebenswürdigem Lächeln sagte er, es gibt jemand, der schon dafür bestraft worden ist, Sie mitgenommen zu haben. Seien Sie also unbesorgt, denn bevor die Erde sich 10-mal gedreht hat, werden Sie wieder dort sein, es sei denn. Er sprach diesen Satz nicht zu Ende. Ich hatte nun Angst, weitere Fragen zu stellen. Ich fürchtete, es kämen noch weitere Neuigkeiten zutage wie die, die ich soeben gehört hatte, nämlich, dass ich weit weg von der Erde auf einem anderen Planeten war. Ich fühlte mich schwindlig und wie gelähmt, nur mein Gehirn funktionierte noch. Ich wollte unbedingt eine Erklärung haben für die vielen Dinge, die ich in den letzten Stunden gesehen hatte. Gut, gut, sagte er, was mich etwas von diesem Zustand befreite, wir wollen jetzt zu Abend essen. Ich weiß zwar nicht, ob Ihnen unsere Nahrung schmeckt. Bei uns gibt es einige Gerichte, die man auf der Erde nicht kennt. Doch gibt es auch manches Ähnliche, das Ihnen sicher schmecken wird. Ich werde Ihnen später Einzelheiten darüber sagen, wie man von der Erde hierher und wieder zurückkommt. Ich wollte ihm antworten, brachte aber trotz aller Anstrengungen keinen Ton hervor. Zwei junge Leute waren hereingekommen und hatten begonnen, Schüsseln aufzutischen, die mir zuerst aus Gold zu sein schienen. Wie ich aber bald merkte, waren sie weder aus Gold noch einem anderen Metall, sondern aus einem mir unbekannten Material. Auch die Teller waren aus diesem Material. Die Mahlzeit war nicht sehr üppig, mir schien es, als ob eine gewisse Kontrolle darüber herrsche, dass nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig vorhanden sei. Ich versuchte nun, mich wie die anderen zu benehmen, und als der Tisch gedeckt war, erhob ich mich wie alle Anwesenden. Sie sprachen ein Gebet zum Himmel, das ich zwar nicht verstand, aber ich betete auf meine Art. Nach dem Gebet setzte man sich wieder und man begann, sich zu bedienen. Ich schaute scharf zu und bemerkte, dass es nicht anders zuging als bei uns. Jeder nahm sich etwas und ließ die Schüssel weitergehen. Es gab 8 bis 10 Gerichte, von denen ich aber nur 3 aß, Fleisch, dann etwas, das wie Honigkuchen aussah, und eine Art Reis. An die anderen Speisen wagte ich mich nicht heran, diese Gelegenheit wollte ich später einmal wahrnehmen, wenn es ein später überhaupt gab. Während und nach der Mahlzeit unterhielten sie sich. Sicher sprachen sie über mich, und an ihren Gästen merkte ich, dass eine gewisse Uneinigkeit herrschte. Da ich nichts verstehen konnte, saß ich zurückgelehnt in meinem Stuhl, zog die Bilanz meiner Situation und kam zu dem Schluss, es könne wohl noch üblere Lagen geben, ich dachte, komme, was wolle, das ist mein Schicksal. Sie schienen sich nun einig geworden zu sein, standen auf und gingen hinaus. Zurück blieben nur mein erster Freund und jener Akorg. Letzterer erhob sich und sagte, mein Freund Dirk würde sich freuen, wenn Sie in seiner Gesellschaft blieben, aber da Sie sich ja nicht verständigen können, ist es sinnvoller, wenn Sie mit mir zusammenbleiben, solange Sie hier auf Akkad sind. Ich spürte, dass mein Schicksal von diesen beiden Männern abhing. Akorg sagte, ich kann Ihnen so alles über unsere Sitten und Gebräuche erzählen, und wir können Vergleiche zwischen Erde und Akkad anstellen. Wir verabschiedeten uns von Dirk, so hieß mein erster Freund. Was Begrüßung und Verabschiedung betrifft, muss ich noch sagen, dass sich die Akkadianer dabei nicht die Hand geben, sondern sich diese gegenseitig auf die Schultern legen. Wir gingen durch denselben Gang zurück, durch den wir hergekommen waren. Zu meiner Überraschung gingen wir noch weiter nach unten und betraten eine Terrasse. Die starke Helligkeit und der Glanz der Häuser verwirrten mich sehr. Ich schaute mich um und suchte eine Treppe, fand jedoch keine. Ich dachte, wir werden wohl von hier wieder zurückgehen müssen, es gibt ja von hier keinen Ausgang, durch den wir gehen könnten, um wieder dahin zu gelangen, von wo wir gekommen waren. Noch verwirrter wurde ich, als Akorg zu einer Art Eisdiele ging. Er gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen und ging durch eine Tür. Ich fürchtete, dies könnte eine Falle sein und schaute zuerst vorsichtig hinein. Dort sah ich einen jener wunderbaren Apparate, die ich zuvor hatte fliegen sehen. Ich trat näher. Wir stiegen in den Apparat ein, und Akorg schloss die Türen. Ich schaute mir nun alle Einzelheiten genau an. Der Apparat sah von außen aus wie ein runder Balkon oder wie die Karosserie eines Kombiwagens. Innerhalb sah ich keinerlei Lenkvorrichtungen, Er enthielt nur zwei kleine Hebel und ein paar Zeige. Akok legte nun eine Hand auf jeden Hebel und drückte auf den linken. Der Apparat begann sich einen halben Meter zu heben und blieb dann in der Luft stehen. Akok lenkte ihn sacht auf die Terrasse hinaus. Daraufhin drückte er wieder auf den linken Hebel und wir stiegen ungefähr 150 Meter senkrecht nach oben. Als er den rechten Hebel drückte, flog der Apparat mit großer Geschwindigkeit vorwärts. Ich sah noch, dass er mit dem rechten Fuß auf eine Art doppelten Beschleuniger trat. Ich war sehr erstaunt, dass ich kein Geräusch hörte, man hörte nur die Schaltung eines gut geschmierten Ganges. So flogen wir etwa eine Minute lang. Da ich vor Neugierde fast platzte, fragte ich, wie bewegt sich der Motor dieses Apparats? Er wandte sich mir zu und sagte, durch Sonnenenergie. Sonnenenergie? Was für eine Antriebskraft ist denn das? Ja, ist dies denn auf eurer Erde nicht bekannt? Nein, ich hörte nie davon sprechen, es ist möglich, dass dies irgendwo bekannt ist, denn unsere Wissenschaftler haben sehr viele Entdeckungen gemacht, die den meisten Erdbewohnern unbekannt bleiben. Er nickte lächelnd und sagte, Sonnenenergie besteht aus von der Sonne ausgehenden Wellen, denselben, die die Planeten um die Sonne kreisen lassen. Wir wissen natürlich, dass man sie auf der Erde noch nicht kennt. Nachdenklich antwortete ich, ich weiß wohl einiges über Tonwellen, die für die Raketentechnik verwendet werden. Jawohl, dafür werden diese Wellen auch eingesetzt. Die Quelle ist die gleiche. Es gibt viele Dinge, die wir entdeckt haben und seit mehr als 120 Erdenjahren benutzen. Das ist ja fantastisch, ihr seid uns also um mehr als 100 Jahre auf dem technischen Gebiet voraus, und ich nehme an, nicht nur auf diesem, sondern auch auf anderen Gebieten. Wenn man bedenkt, dass unsere Wissenschaftler eine schon ans Übermenschliche grenzende Intelligenz besitzen. Sind wir nicht alle menschliche Wesen, die von Gott geschaffen worden sind? Das heißt also, dass auch ihr an Gott glaubt? Er warf mir einen kurzen und harten Blick zu, ich merkte leider zu spät, dass ich ihn mit meiner Frage beleidigt hatte. Er wandte mir gegenüber zum ersten Mal einen harten Ton an und sagte, wir glauben nicht nur an ihn, sondern wir lieben und fürchten ihn. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen und außerdem. Was, und außerdem? Wissen Sie nicht, dass alles, was existiert, von Gott geschaffen wurde? Oder glauben Sie vielleicht, dass es zweierlei Götter gibt, die Erde und Akkad geschaffen haben? Nein, das wollte ich damit nicht sagen, für mich ist hier alles so fremd, Sie müssen mich verstehen. Ja, ja. Brach er kurz das Thema ab. Wir werden jetzt die Stadt aufsuchen, in der ich wohne. Sie werden die größte Stadt auf Akkad sehen. Die größte Stadt Ihres Planeten? Jawohl. Sie hat ungefähr 90 Millionen Einwohner. In diesem Moment waren etwa 10 Minuten seit unserem Abflug von Kohn vergangen. Später erfuhr ich, dass dies der Name der ersten Stadt war, die ich auf Akkad sah. Er drückte auf einen Knopf, und plötzlich waren wir innerhalb des Apparates von Sonne überflutet. Die Kabine hatte ein doppeltes Dach, das äußere war aus Blech, während der innere Teil aus einem durchsichtigen Material bestand, das uns zu schützen schien, nachdem der äußere Teil zurückgezogen worden war. Wir hatten eine prächtige Aussicht, man konnte nach vorn und nach oben sehen. Er neigte den Apparat auf meiner Seite und sagte, sehen Sie. Ich sah nach unten, der Apparat flog über eine Stadt hinweg, was mehrere Minuten dauerte. Was ich da sah, übertraf alles, was ich je im Leben gesehen hatte. Ich hätte mir so etwas nie vorstellen können, und ich kann auch gar kein Urteil darüber abgeben, obwohl ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn man mir einen Menschen gezeigt hätte, der mit den Ohren essen kann, so hätte mich dies nicht mehr verwundert als der Anblick dieser Stadt. Ich konnte mich nicht satt sehen an all diesen Häusern und Gebäuden, fast alle erstrahlten in hellem Glanz. Als ich die Wunder von Kohn gesehen hatte, war ich schon von Bewunderung erfasst, aber dies hier war einfach überwältigend. Die vielen runden Apparate in der Luft erregten meine besondere Aufmerksamkeit. Alle sahen ähnlich aus wie der, in dem wir flogen. Ich gebrauche den Ausdruck tonnenförmig, weil mir nichts Besseres einfällt. Sie kamen und gingen, flogen in großer Anzahl hoch und niedrig über die Stadt hinweg. Sie erschienen mir wie Hausameisen im Freien. Großen Eindruck machte es auf mich, dass kein Apparat mit einem anderen zusammenstieß, trotzdem alle mit großer Geschwindigkeit flogen. Ich glaube, dass ich nicht ein einziges Mal mit den Augen zwinkerte und auch kein Wort sprach, solange wir über die Stadt flogen. Mehrere Male fragte mich Akok, was denken Sie? Ich konnte nur ganz leise antworten, das ist fantastisch. Großartig. Er lächelte und sagte, wir werden jetzt landen, Sie werden mein Heim und meine Familie kennenlernen. Er machte eine schnelle Wendung, flog in gerader Linie auf ein Haus mit ungefähr 30 Stockwerken zu. Er flog an dessen Vorderseite entlang, die nach einer engen Straße zeigte, eng wie alle Straßen, die ich bis jetzt auf Akkad gesehen hatte, und stoppte plötzlich etwa 40 Meter über dem Dach. Das Dach glich mehr einem Spiel- oder Sportplatz als einem gewöhnlichen Dach. Auf dieser terrassenartigen Fläche standen mehrere Dutzend Apparate, ähnlich dem unseren. Führte eine freundliche Familie. Wir flogen zuerst senkrecht nach unten, und ich dachte schon, wir würden auf jenem Dach landen, wo all die anderen Apparate standen, doch wir kreuzten seitwärts und kamen wieder in die Höhe des Daches. Ich stellte fest, dass dies eine ebene, von Palmen eingefasste Fläche war. Diese hatte wohl den Zweck, zu verhindern, dass bei Regenwetter das Wasser an den Wänden herablief. Wir befanden uns nun auf der Höhe des 10. Stockwerks. Das Fahrzeug verhielt in etwa 4 m Abstand vom Haus, und Akok ging sanft auf einer 2 bis 4 Quadratmeter, großen Terrasse nieder. Jede Wohnung dieses Hauses hatte eine solche Terrasse, eine beschattete immer die andere. Wir stiegen aus. Akok ergriff eine Plastiktasche, und auf seine Anweisung hin nahm ich eine andere, etwas kleinere, die wohl meine Edenkleidung enthielt. Eigentlich hatte ich gedacht, diese wäre in der Stadt Kohn zurückgeblieben. Akok öffnete eine Tür und gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Wir betraten ein sehr gut möbliertes Zimmer im selben Stil wie alle anderen, die ich gesehen hatte. Er nahm meine Tasche und legte sie zusammen mit der seinen auf einen Tisch. Ich blieb stehen, da ich mich zu sprechen und zu bewegen nicht traute. Akok bot mir jedoch einen Platz an. Ich setzte mich und beobachtete aufmerksam seine Bewegungen. Auf einem zweiten Tisch stand eine Art Radioapparat, über dem ein etwa 30 cm großer gelblicher Spiegel hing. Akok drückte einen Knopf, man hörte ein Summen, und er trommelte, während er noch wartete, mit den Fingern auf dem Tisch. Bald erschien das Gesicht einer Frau im Spiegel. Aha! Dachte ich, das ist ein Fernseher. Aber, oh Wunder! Als sie sprach, antwortete Akok ihr, beide lächelten. Ich dachte bei mir, nun ist er verrückt geworden, wie kann er mit einer Frau auf dem Fernsehschirm sprechen? Sie sprachen miteinander, wie wenn sie sich beide im Zimmer befänden. Die Unterhaltung schien so herzlich zu sein, dass ich dachte, er werde sie gleich küssen. Doch plötzlich verschwand das Bild, und auch das Summen hörte auf. Er wandte sich mir lächelnd zu und sagte, in ein paar Augenblicken wird sie hier sein, sie freut sich, sie kennenzulernen. Ich stand wie versteinert, zweimal versuchte ich zu sprechen, brachte aber kein Wort heraus. Als Akok mich so stehen sah, kam er schnell auf mich zu und fragte, was haben Sie denn, ist Ihnen nicht wohl? Ich schüttelte nur den Kopf. Als ich die Sprache wiedergefunden hatte, fragte ich, auf den Apparat zeigend, was ist denn das für ein Ding? Das ist eine Art Telefon. Diese Erklärung können Sie wohl am besten verstehen. Und die Glasscheibe, auf der die Frau erschien? Gehört der auch zum Telefon? Wer war dann die Frau? Das ist meine Frau. Ich erzählte ihr von meinem Zusammentreffen mit Ihnen. Gibt es denn auf der Erde keine solche Verbindungsmöglichkeit? Doch, aber bei unseren Telefonen benutzt man nur die Stimme und das Ganze geht über Drähte. Wir haben zwar auch Fernsehen, aber diese beiden Dinge sind nicht gekoppelt. Die Fernsehstationen übermitteln Bild und Ton. Man kann das Bild auf der Scheibe wohl berühren, aber sich nicht mit ihm unterhalten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Fußnote. Heute, mehr als 60 Jahre nach diesem Vorfall, haben wir hier auf der Erde auch solche Bildtelefone und Hilfsmittel für die elektronische Übersetzung, die viele solche Kontaktgeschichten beschreiben. Runeo mit / Kommentar im Zusammenhang mit dem Scan dieses Buches im Oktober 2019. Nun, und wenn man zwei Stationen koppeln würde? Das ist wohl unmöglich, schon ein Fernsehtelefon kostet Tausende, was würden dann schon zwei kosten? Bei uns auf Akkad funktioniert das Telefon auf diese Art. Jede Familie besitzt einen solchen Apparat. Sehen Sie, dies ist Z. B. Die Nummer von Dück in Kohn. Die Nummer sagte mir gar nichts, da ich solche Ziffern noch nie gesehen hatte. Er drückte ein paar Knöpfe und der Apparat begann wieder zu summen. Auf dem Bildschirm erschien das Gesicht von Dück, meinem Freund aus Kohn. Sie unterhielten sich kurze Zeit in ihrer Sprache, dann überließ mir Akok seinen Platz. Dück begrüßte mich freundlich, ich konnte nur mit dem Kopf nicken. Akok nahm seinen Platz wieder ein, sie sprachen noch einige Worte miteinander und verabschiedeten sich dann. Akok schaltete den Apparat ab und zeigte mir, wie er funktionierte. Sehen Sie her. Wenn der Apparat eingeschaltet ist, bleibt man davor stehen, das Gesicht dieser Linse zugewandt. Sie ist ähnlich der eines Fotoapparates. Dieser Apparat hier vermittelt das Bild, der andere Teil die Stimme. Mit wem man auch spricht, es geht immer auf dieselbe Art vor sich. Können Sie das begreifen? Ja minus, ich begann zu verstehen. Gut, Nun werden wir etwas unternehmen, was meine Frau betrifft. Er bestellte etwas zu trinken. Am liebsten hätte ich Wasser gehabt, aber ich fragte, was man bei ihm als Aperitif nehme. Wir unterhielten uns noch darüber, als eine Frau mit einem Jungen ins Zimmer trat. Sie hatte ein Lächeln auf den Lippen, das mit Neugier gemischt war. Sie war ziemlich groß, das Gesicht war bleich und von ovaler Form mit einem nicht sehr großen Mund, klaren blauen Augen und einer Stupsnase mit feinen Flügeln. Ihr hellblondes Haar fiel in Wellen über die Ohren. Ihr Kleid reichte bis zu den Füßen, an den Ärmeln und an dem Rocksaum war es mit Volants besetzt. Da das Kleid ziemlich lang war, konnte ich nicht so ohne weiteres feststellen, ob sie von kräftiger oder schlanker Statur war. Der Junge war etwa 12 Jahre alt und sah ihr sehr ähnlich. Er musste ihr Sohn sein. Er unterschied sich nicht von den Kindern der Erde. Ak-Ok führte die beiden in die Mitte des Zimmers und sprach ein paar Worte mit seiner Frau. Ich verstand natürlich wieder nichts. Der Junge sah mich schweigend und verwundert an. Wahrscheinlich hätte er einen Erdbewohner eher in irgendeiner anderen Situation erwartet als auf einem Stuhl sitzend und mit seinem Vater plaudernd. Ak-Ok stellte mich seiner Familie vor. Ich neigte den Kopf und begrüßte sie stillschweigend. Beide kamen ohne ein Wort zu sagen auf mich zu. Wir setzten uns. Ak-Ok sagte mir, dass er, als er nach Kon beordert worden war, nicht daran gedacht hätte, ein Wesen von außerhalb Akkad zu treffen. Als er dies erfahren hatte, teilte er es telefonisch seiner Frau mit, die mich dann einlud. Er hatte ihr gesagt, dass ich auch nicht viel anderes aussehe als die Akkadianer und mich ebenso ruhig und still benehme wie sie. Ruhig waren sie, das muss ich zugeben. Der Junge hatte, seit er mich gesehen hatte, noch kein Wort gesprochen. Er schaute mich nur verwundert von Kopf bis Fuß an. Ak-Oks Frau begann nun mit Hilfe ihres Mannes Fragen an mich zu stellen, denn sie konnte nur ein paar Worte Deutsch. Sie fragte nach meiner Familie auf der Erde und ob sie wüsste, dass ich auf Akkad, einem anderen Planeten, sei. Sie fragte noch mancherlei, und Ak-Ok übersetzte die Fragen und Antworten. Nun fing auch der Junge an zu fragen, er konnte kein Wort Deutsch. Ich sagte ihm, ich möchte sein Freund werden, was er mit einem fröhlichen Lachen beantwortete. Ak-Ok sagte jetzt etwas zu seiner Frau, und diese verließ den Raum. Er hatte schon ein paar Mal ein Ding aus der Tasche gezogen, das vielleicht eine Uhr sein konnte. Ich fragte ihn nun danach. Das ist eine Uhr, aber sie ist ganz anders als ihre Uhren auf Erden. Meine Frau wird einen Imbiss vorbereiten, und wir gehen auf die Terrasse, von wo aus sie die Stadt besser betrachten können. Wir gingen zu dritt durch einen Gang, stiegen in einen Aufzug und fuhren bis zur obersten Terrasse. Von dort hätte man einen herrlichen Blick über die ganze Stadt, die bis in weite Fernen farbig erstrahlte. Ak-Ok zeigte mir verschiedene Gebäude, in denen Schulen, Universitäten, Behörden und Fabriken untergebracht waren. Ich betrachtete alles. Um diese Zeit stand die Sonne etwa so hoch wie auf der Erde nachmittags um 4 Uhr. Ich konnte meine Neugier nicht verbergen und sagte, wir sprachen doch davon, dass wir in wenigen Augenblicken essen wollten. Ja, das ist bei uns etwa in einer Stunde. Er schaute mich fragend an, als ob er dachte, dass ich lieber etwas essen, als die Stadt betrachten wolle. Er mochte wohl denken, als er in der Frühe auf Akkad ankam, hatte er etwas zu essen bekommen, später nahm er an zwei weiteren Mahlzeiten teil, und jetzt spricht er schon wieder vom Essen. Da muss man ja seine Linie verlieren. Ich fragte weiter, wie viele Mahlzeiten gibt es auf Akkad? 5, antwortete er. Wie, 5 Mahlzeiten am Tag? Ja, ja, wir werden jetzt gleich hinuntergehen. Ich werde Ihnen dann Verschiedenes erklären, was ich schon vorher hätte tun sollen. Ich habe für den Rest des heutigen Tages frei bekommen, und der Sohn der Sonne hat mir erlaubt, Sie heute zu begleiten. Wir haben so Gelegenheit genug zur Unterhaltung. Wer ist dieser Sohn der Sonne? Er wurde von unserem Volk zum Höchsten der Regierung gewählt. Er wird Ihnen vieles über die Unterschiede zwischen Erde und Akkad sagen, wenn Sie sich dafür interessieren. Dies wird eine große Sache für mich werden. Ja, morgen muss ich sie ihm vorstellen. Ak-Ok merkte, dass ich durch diese Worte beunruhigt war, deshalb sagte er, Sie brauchen keine Angst zu haben, es wird Ihnen nichts passieren, Sie dürfen sich nur gegen niemand und nichts auflehnen. Ich sehe, dass Sie sehr beunruhigt sind, es würde Ihnen gar nichts nützen, wenn Sie Ihre Ruhe verlieren. Wir kehrten wieder in seine Wohnung zurück. Seine Frau hatte schon den Tisch gedeckt und erwartete uns lächelnd. Wir setzten uns zu Tisch und wurden üppig bewirtet. Ich beschränkte mich jedoch darauf, nur die mir schon bekannten Nahrungsmittel zu essen. Man bot mir ein warmes Getränk an, das mir wirklich gut schmeckte. Ich trank 2 Tassen davon. Während des Essens stellte mir Ak-Oks Frau verschiedene Fragen, der Junge sprach kaum. Nach dem Essen räumte sie den Tisch ab und ging anschließend mit dem Jungen hinaus. Wir tranken noch eine Tasse Tee und sprachen über das soeben eingenommene Essen. Ich fragte ihn, würden Sie mir nicht etwas näher erklären, wie man hier lebt? Fünfter Vergleich der beiden Planeten. Akrok meinte, das wird für Sie ziemlich schwierig zu verstehen sein, ich bemerkte dies schon, als ich Ihnen zuvor manches erklären wollte. Ich werde also versuchen, es besser zu machen. Wir Akartianer machen schon seit vielen Jahren Erkundungsflüge zu anderen Planeten. Diese Flüge sind in letzter Zeit fast ausschließlich auf die Erde konzentriert. Wieso dies? Das hat verschiedene Gründe. Können Sie mir diese nennen? Ja, zum Teil. Damit Sie es besser verstehen können, will ich zunächst den Unterschied zwischen Erde und Akkad herausstellen. Es gibt da Dinge, die wir erst vor kurzem entdeckt haben, passen Sie bitte gut auf. Auch wir auf Akkad teilen die Jahre in Monate, die Monate in Wochen, die Wochen in Tage, die Tage in Stunden und so weiter ein. Ein Akkadjahr hat 352 Tage, alle 6 Jahre haben wir ein Schaltjahr mit 353 Tagen. Wir haben 11 Monate mit je 32 Tagen, alle 6 Jahre hat der erste Monat am Jahr 33 Tage, die Monate sind in 5 Wochen eingeteilt, jeder Tag hat 6 Stunden. Als er vom 6-Stunden-Tag sprach, platzte ich heraus, da muss ich ja schon eine Ewigkeit auf Akkad sein. Er lachte über meine Verwirrung und erklärte, es ist klar, dass Ihnen dies merkwürdig vorkommt, aber die oben genannte Zeiteinteilung gilt ja nur für Akkad. Der Zeitvergleich mit der Erde ist folgendermaßen, ein Akkadjahr entspricht 676 Erdentagen, ein Marsmonat ZB entspricht 61 Tagen und 48 Stunden der Erdenrechnung, eine Akkadwoche 9 Tagen und 14 Stunden auf Erden, eine Akkadstunde 7 Stunden und 40 Minuten Erdenrechnung. Unsere Stunden werden anders eingeteilt, es ist aber absolut unmöglich, Ihnen dies zu erklären. Wir rechnen auch bei der Zeit nach dem Dezimalsystem. Aber wie kommt es, dass auf Akkad, obwohl er weniger Tage und Monate im Jahr hat als die Erde, diese Tage länger sind als auf der Erde? Das kommt daher, dass Akkad sich langsamer um sich selbst als auch um die Sonne dreht. Und warum gibt es auf Akkad nur 11 anstatt 12 Monate, und warum hat die Woche nur 5 anstatt 7 Tage? Bei den Monaten handelt es sich um eine astronomische Frage, die schwer zu erklären ist. Auch bei den Wochen ist es ähnlich. Ich glaube aber, dass dies nicht so interessant für Sie ist. Je mehr ich darüber erklären würde, umso verwirrter würden Sie werden. Verstehen Sie nun auch, warum wir hier so viele Mahlzeiten haben? Ja, jetzt beginne ich zu verstehen. Gut. Wir wollen nun auf Ihre Reise hierher zu sprechen kommen. Wie ich schon sagte, sind wir aus verschiedenen Gründen in Kontakt mit der Erde. Für unsere letzte Reise lag ein besonderer Grund vor, in Bezug auf das Gelände sind wir im Vergleich mit den Erdbewohnern im Rückstand. Was verstehen Sie unter Gelände? Nun, Sie würden auf der Erde in diesem Fall von Getreideanbau sprechen. Wieso denn? Das ist sehr einfach zu erklären. Das, was wir hier Getreide nennen, wächst auf eine andere Art als auf der Erde, unseres wächst auf Bäumen. Obwohl es hier im Überfluss wächst, ist das Problem durchaus nicht gelöst. Wie Sie ja sicher selbst bemerkt haben werden, ist das Mehl, das daraus gemacht wird, schwärzlich und nicht sehr schmackhaft. Wir haben schon vielerlei Versuche gemacht, das Mehl reiner herzustellen, aber Ihr Getreide ist einfach besser. Wir sind das letzte Mal mit einem koklektischen Sonnenschiff auf die Erde geflogen, um zu beobachten, wie Sie es pflanzen. Wir wollten Samen von der Erde mitnehmen, um dann hier Versuche damit zu machen. Unsere Männer waren gerade dabei, diesen Samen zu suchen, als sie auftauchten. Da wir alle den Befehl haben, niemanden zu töten oder auch nur zu verwunden, haben wir gegen sie nur unsere Sonnenstrahlpistole benutzt, die eine sehr niedrige Spannung hat. Wenn man in ihren Bereich kommt, fällt man aber um und verliert die Besinnung. Im ersten Moment wollten wir sie zurücklassen und abfliegen. Das hätte ihnen gar nicht geschadet, denn nach ein paar Stunden kehrt das Bewusstsein wieder zurück. Nun hatte aber einer unserer Leute eine bessere Idee. Der Kommandant des Raumschiffes dachte, sie seien ein Bauer und er wollte sie mitnehmen, damit sie uns beibringen, wie man gutes Getreide pflanzt. Seine Mannschaft war von diesem Gedanken nicht sehr erbaut, ließ ihn aber gewähren, da man ihm nicht widersprechen wollte. Man nahm sie mit ins Schiff, gab ihnen ein starkes Narkotikum, damit sie auf der ganzen Reise schliefen und so nichts von den Gewichtsveränderungen in den neutralen Zonen des Raumes verspüren konnten. Wie viele Stunden dauert die Reise von hier zur Erde? Etwa 36 bis 38 Stunden. 36 Stunden? Wie groß ist denn die Entfernung zwischen Akkad und Erde? Zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 65 Millionen Kilometer. Großer Gott! Und nun müssen Sie eine solche Reise machen, nur um mich zurückzubringen. Der kalte Schweiß trat mir auf die Stirn. Das macht nichts aus. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir öfters dorthin fliegen. Derjenige, der Sie hierher gebracht hat, muss schon für den begangenen Ungehorsam büßen, und Sie werden zurückkehren.